Okay, neues Buch, neues Glück. Ja, wir sind heute in der Offenbarung vom Alten Testament. Das Buch Daniel. Es gibt eine Menge Background und Könige und Zeiten und bla und aber das interessiert mich jetzt nicht so, wer das nachlesen will. Ich habe ein paar gute Bücher und der kann das gerne sich ein Buch ausleihen und sich all die Hintergründe anschauen. Was vielleicht wichtig ist, einfach weil wir gerade durch Esther und durch was war davor? Esra gegangen sind. Genau, so ein die Zeit, wo Daniel hier aufschreibt und so, das sind die 70 Jahre der Wegführung der Juden. Ne? Von Anfang bis zum Ende der 70 Jahre und das war's schon. So, mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Aber es ist halt interessant, dass in der Zeit, wo die Juden weggeführt wurden, wo Jerusalem zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde, wo Nebukadnezar die Macht bekommen hat von Gott, so ein Gottesvolk zu verstreuen und zu zerstören zum Teil, so ein, dass auch da Gottes Stimme laut war und klar war. Und bei Daniel siehst du das ganz krass, die Wunder, die Gott getan hat in den 70 Jahren, wo sie in der Welt waren, ne? Wo sie nicht ein Volk waren, sondern verstreute, wo sie die Juden neue Namen bekommen haben, zum Teil. Werden wir heute noch sehen, die Götzennamen waren und die Götzenehren gab. So in der Zeit, wo das Volk schrie und betete und sich verlassen gefühlt hat von ihrem eigenen Gott, obwohl es angekündigt war und Gott gesagt hat, ich werde euch zerstreuen und ihr werdet in die Welt gehen und ich werde dem Feind nicht dran hindern, sondern ich werde ihn segnen und Macht geben und die Türen öffnen, dass er das tun darf. Selbst in der Zeit, weil sie wegen ihrer Sünde Konsequenzen ziehen mussten und tragen mussten, selbst in der Zeit ist Gott laut und da und sichtbar. Und für mich ist das Buch Daniel geistlich gesehen die Zeit, in der wir jetzt sind. So die Zeit des Wartens, die Zeit der letzten Tage. So die Zeit, wo die Christen warten, dass Jesus wiederkommt und sein neues Reich baut halt, ne? Und endlich Frieden ist und wir endlich Frieden haben. So, wie ich darauf komme, werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen. Also, lasst uns mal anfangen. Achso, Daniel, vielleicht interessant, bedeutet Gott ist mein Richter. Gut. Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, da kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, dem König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und diese führte er hinweg in das Land Senea. Das ist Babel. Babylon. In das Haus seines Gottes und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen sollte, die vom königlichen Samen und von dem Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, also hübsch, nicht behindert, gut gebaut. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und die Verstand hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwies. War politisch. So ein, von jeder Kultur, von jedem Volk, das Nebukadnezar eingenommen hat, es war eine Weltmacht, so ein, waren noch Leute bei ihm in der Leiterschaft, in der, wie sagt man das, in der Regierung halt mit drinne. So ein, und er wollte clevere Leute haben, die im Volk gut vorstehen. So ein, ne, weil die Juden waren ja auch in seinem Volk war er auch der König von den ganzen Juden, die da waren. Das war eine Masse, ne? Und Von daher war es wichtig, dass auch Leute oben sind in der Regierung, die Leute verstehen, ne? Sie waren nicht mehr Juden in der Hinsicht, sondern sie waren jetzt, gehörten zu Babel. Ne? Es war nicht mehr das Volk der Juden, sondern das war das Volk von Nebukadnezar. Und da will er natürlich nicht einen Heinz haben von der Bockwurstbude, ne? Das mussten Leute sein, die lesen konnten, schreiben konnten, die von Kindheit an unterwiesen wurden, Schule hatten, einfach wussten, wie man regiert, was nötig ist, wie man sich verhält, beim König und beim Volk, die Verstand hatten, zu richten und zu führen und zu leiten und ein gutes Vorbild sind, so für die Regierung des Königs. Von daher sollte auch kein Vetter sein, der da ankommt und ne, sondern sollten einfach Leute sein, die auch annehmbar sind, so gut gesehen, auch bei den anderen Völkern, ne, von den anderen Regierungen, die kommen. Also wissen wir jetzt, der Daniel, der gleich berufen wird, war ein hübscher, adretter junger Mann, klug und gebildet und kommt aus einem adligen Haus. Halt so ein Regierungstyp. Ne? Lassen wir mal weiterlesen. Genau. Und dass man sie in der Schrift der Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank. Also haben nur das Beste bekommen vom Besten, konnte keiner meckern. Und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollen. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsasar, Hanania nannte er Satrach, Misael nannte er Mesach und Asaja Abednego. 3 Jahre lang gehen sie jetzt in die Schule nochmal, werden vorbereitet, im Grunde eine Gehirnwäsche. Ist genau das Gleiche, was die Sekten machen. Sie geben dir einen neuen Namen und das Alte, deine Vergangenheit, damit, wo du herkommst, das ist weg, das ist neu, es ist, ne, und es ist interessant, was für Namen sie hier bekommen. Daniel, wo steht Gott, also Jahwe ist mein Richter, wird zu die Herren, bewahre den König. Ne? Und die Herren, das ist die Gemahlin von Baal. Wer ist der andere hier? Hanania wird zu von der Herr ist gnädig, also Jahwe ist gnädig, zu Befehl Akkus. Das ist so eine babylonische Gottheit, werden wir gleich noch sehen. Der Misael, was bedeutet, wer ist wie Gott, wird zu, wer ist wie Akku. Ne? Das ist dieser Mondgott, der damals angebetet wurde. Und Asaja, was bedeutet, Jahwe ist meine Hilfe, wird zu Schleim, warte mal, Knecht des Scheinenden. Ne? Das ist Gott der Vegetation gewesen. Also alle 4 Namen, die Jahwe anbeten und seine Kraft und sein Vertrauen ausdrücken und seine Rettung, seine Fürsorge fürs Volk, wird entrissen und sie bekommen Namen unter Ehre für andere Götter. Ist clever. Ich überlege gerade, ob ich das sage oder nicht. Ich sag's nur nicht. Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Ist ein besonderer Mann, der Daniel. Und auch die anderen drei. Was Weil es sind die einzigsten vier von all den jungen Burschen, die der König holt und 3 Jahre lang umwandelt, so ein, die sich dem König entgegensetzen und sagen, nee, selbst wenn du uns einen neuen Garn gibst, so, und wir gehören nur einem Gott an. Ne? Ist die gleiche Zeit so wie heute in der Welt halt, wo so vieles angebetet wird, nur so vieles wehrt sich gegen diesen Schöpfer. Ne? So, ist halt eine Zeit, wie sie damals schon war, wo nicht der Schöpfer angebetet wird, sondern die Schöpfung in jeglicher Form. Ne? So, ist eine Zeit wie heute, wo man sagen kann, so, es bedarf echt Not so an Männern und Frauen Gottes, so, die sagen, ich hänge meinem Gott nach und ohne Kompromiss. Mit diesen Speisen, das habe ich nachgelesen, diese Speisen wurden Götzen geweiht und das Einnehmen, das Essen dieser Nahrung war, um die Götter zu ehren, ne, denen es geweiht wurde. So, und zum anderen haben natürlich die Babylonier auch viel gegessen, was nicht auf dem Speiseplan der Juden war. Laut 3. Mose durften sie zum Beispiel kein Schwein oder irgendwelche geteilten Hufer oder so essen und so kam es, ne, Gewürm und was auch immer. So ein, und Daniel macht hier ein Statement und das könnte lebensgefährlich sein. Er geht voll raus aus dieser Masse, die sich unterwerfen, so, und sagt so, ich bleibe mein Gott treu, denn ich weiß, wen ich anbete. Ne? So, mein Gott, mein Richter ist nicht die Welt, der dort regiert, sondern mein Richter ist der Schöpfer. Ne? So, meine Ansicht und meine Moral ist nicht das, was mir die Welt aufdrückt und gibt, sondern das, was mir mein Schöpfer in die Hand legt und ins Herz und gibt, durch sein Wort. Ne? Ist mutig. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Doch das ist eine wichtige Lektion. Gerade in Zeiten wie heute, wo es schwer wird, nach den Ordnungen, die Gott in seinem Wort gibt, laut zu leben und das klar zu leben und in Ruhe gelassen zu werden. Ne? In Zeiten, wo die Toleranz zur Intoleranz geworden ist, wo wir als Intolerante, wie wir beschimpft werden, so ein, die Toleranz eigentlich sind, so ein, gerade in Zeiten, wo man feststeht und Meinung hat und die Meinung vertreten sollte, so ein, es ist wirklich schwer, das durchzuziehen, aber ich kenne Christen, die nehmen das und gehen auf die Straße, protestieren, beschimpfen die Leute, streiten mit denen, die anders denken und sie bedrängen. Aber der Daniel hier ist ein demütiger Mensch, der vertraut auf Gott. Das werden wir noch sehen, wenn wir durch die Zeit hier gehen. Er kommt nicht und sagt so, ich bin Jude und ich werde mich hier nicht, nur weil er mir einen neuen Namen gibt und ich jetzt in der Welt lebe, mich unterordnen unter euren Speiseplan, so ein, ich protestiere und werde das Zeug nicht anfassen. Sondern er kommt respektvoll dort rein und sagt, ich habe bitte, bitte lass nicht zu, dass ich mich verunreinigen muss. So. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor den obersten Kämmerer. Und das ist halt das Schöne, wenn du Daniel liest, so, du siehst das immer und immer wieder. Daniel ist kein Mann, der provoziert. Und Daniel ist kein Mann, der aggressiv seinen Glauben und seine Überzeugungen vertritt, sondern Daniel ist einfach nur gehorsam, Gott gegenüber gehorsam, aber diszipliniert und ehrfurchtsvoll vor den Obersten, die über ihn gesetzt sind, wo er weiß, dass Gott ihn dorthin gesetzt hat. So ein, aber du kannst sehen, wie Gott seinen Gehorsam einfach belohnt. Ne? Das ist eine wichtige Lektion, die wir von Daniel lernen können, gerade in Zeiten wie jetzt, und es wird schlimmer, so in den letzten Tagen, so, dass Gott den Treuen und den Gehorsamen für den kämpft und dass Gott für den Gehorsamen und für den treuen Christ den belohnt. Ja. Ich sehe gerade durch Ehe für alles, so ein, sehe ich gerade die übelste Panik, wenn ich mit Pastoren rede oder mit anderen Christen oder so lese in christlichen Nachrichten oder so. Die werden gerade richtig aggressiv, frieden aus, da ballt sich was an, wie diese Demo gerade hier im G20-Gipfel. So ein, wo du siehst, so, da baut sich Spannung auf und es kommt irgendwann zur Explosion, weil alle aggressiv aufeinander zugehen. So, ne? So respektlos und so bestimmt über den anderen, egal auf welcher Seite. Und ich denke, das müssen wir gar nicht sein. Ja. So wie Jesus hat gesagt, was alles passieren muss, bevor er kommt, so, und er sagt, oh, hab keine Angst, so, das muss passieren. Alles Schild, ist alles in Ordnung. Friegt nicht aus, sondern geht einfach weiter mit mir und bleibt ruhig. So, und ich werde mich um alles kümmern. Und das ist für mich ein Riesentrost, einfach zu wissen, ich brauche nur lernen, treu zu sein in Gott. Ich muss nur wachsen und lernen, was es heißt, gehorsam zu sein und um Gottes Willen und seinen Weg. So, und ich muss mich nicht fürchten über den, der über mich gesetzt oder der gegen mich vielleicht hadert oder kämpft. Ne? So, Gott ist derjenige, der alles in seinen Fäden hat. Und auch das siehst du bei Daniel richtig krass. Gott ist in der Regierung mit drinne und Gott lässt dem König zu siegen, aber dann nimmt Gott auch den König und macht einen Irre. Ne? Werden wir noch sehen. So, und dann entscheidet sich Gott, diesen König wieder zu heilen und auf einmal funktioniert der König wieder und betet Jahwe an. So, ne? Gott macht es, dass Daniel der zweitwichtigste Mensch wird von dieser Weltregierung. Ne? Geachtet und geehrt von allen, sogar vom König. Und siehst, dass Daniel der Liebling vom König wird. Ne? So ein dass er an Macht und Einfluss wächst und wächst und mehr Einfluss und mehr Macht hat als der König selbst im Endeffekt. So wie es bei Mordechai wurde und so wie es bei, na wie heißt der Typ, der von seinen Brüdern verkauft wurde da? Josef. Ne? So ein. Ich gucke mit Spannung gerade Nachrichten und ich bin dankbar, dass wir jetzt durch Daniel gehen, weil ich einfach dadurch Ruhe krieg und Frieden und Überblick so über dieses ganze Weltgeschehen, das passiert. So, wir müssen uns nicht fürchten, wir müssen nur lernen, gehorsam zu sein. Und auch hier gilt die Lehre, die Jesus uns gegeben hat und die Apostel nach ihm, so dass dieses einfache Evangelium wirklich alles erfüllt und wir alles bekommen, was wir brauchen, in jedem Tag, in jeder Situation. Ja. Gott gibt Gnade und Barmherzigkeit zu dem Kämmerer für Daniel. So, also sei dankbar, wenn es bei dir auf Arbeit läuft und wenn du Gnade findest bei deinem Chef. So, sei dankbar, wenn du Barmherzigkeit findest bei denen, die du vielleicht leiten musst oder bei denen, die neben dir arbeiten. So, wenn dir dein Chef immer und immer wieder vergibt, dann kannst du wirklich dankbar sein, weil das ist die gleiche Situation wie hier. Das bist nicht du oder das ist nicht Glück, das ist Gott, der für dich wirkt. So, ne, gerade kann ich mir vorstellen, dass es schwere Situationen gibt, wenn man Flüchtlingen arbeitet, die eine andere Religion haben. Ne? So, vielleicht auch nicht. So, aber die Gnade und die Barmherzigkeit, die wir empfangen, da ist jemand, der wirklich Ehre dafür kriegen sollte und Dankbarkeit. So ein, jemand, wo man aufstehen kann und sagen kann, danke. So ein, auch da sehe ich, dass du mit mir bist und für mich bist und wirkst. Vers 10. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und eure Getränke bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Und das ist zu Recht gesagt. Der arme Kämmerer, der ist gerade in einer Pattsituation. Der sitzt da und hat Gnade und Barmherzigkeit für Daniel und sein Herz pocht für ihn. Auf der anderen Seite kostet es ihm alles. Das könnte ihn umbringen. Ne? Und er denkt halt weltlich. Er denkt, naja, guck mal, die Leute fressen da ihr Fleisch und die Kroketten Und die Truthähne und all diese leckeren Soßen und der gute Wein und so, die kommen an und glänzen nach 3 Jahren so, ne, sind wohl ernährt und kräftig gebaut so, und ihr wollt Gemüse fressen und Wasser trinken so, und ihr kommt dann an als dünne Trete so, und ich bin dann schuld, weil ich ja auf euch aufpasse, ne? So, ich glaube nicht, dass der König da begeistert wird. Der wird mich kopfkürzer machen, so ein, ne? Aber auch da ist echt krass, wie Gott einfach wirkt. Und Gott nimmt den Menschen als Werkzeuge. So ein Gott nimmt Menschen als Werkzeuge der Ehre oder der Unehre. Im Endeffekt kriegt er für alles die Ehre. So ein Er nimmt einfach Menschen, die hart sind, selbst die, die sich gegen ihn entscheiden, dann sagt halt Gott, na gut, du bist trotzdem in meinem Plan, Süßer. Und ich mache mit dir, was ich will, so dass mein Plan in Erfüllung kommt, ob du willst oder nicht. Und der Mensch sitzt unten und sein Plan gelingt. So, und er rühmt sich selbst und seinem Charisma und seine gute Planung und den Weg, den er eingeschlagen hat, so alles richtig zu machen und reich zu werden und nicht arm zu sein, sondern bei den Obersten der Obersten zu sitzen und zu bestimmen und zu regieren und zu befehlen, so, und Macht auszuüben. Und er sitzt da und rühmt sich deswegen. Habe ich heute das im Psalm gelesen, weil eigentlich wollte man mit Psalm vielleicht weitermachen. Das wäre der Psalm gewesen. So, machen wir aber nicht. So, und dann, da sitzt gerade Asaja, nee, heißt er so, AKK, naja, halt der Typ, der Musik macht, so ein, sitzt er da und schreibt einen Song, und er sitzt da und ist eifersüchtig und denkt, die ganz Großen da oben, die kennen Armut gar nicht, die haben mit uns Menschheit überhaupt nichts zu tun, die sitzen über uns und alles gelingt so, und das kotzt mich an. So, das ist ungerecht. Und ich sitze hier, ich armer Lorch, und muss kämpfen um mein Essen, so ein. Ne, aber im Endeffekt kommt ihm halt Klarheit so, dass im Endeffekt alles Gott bestimmt. Und so oder so, so schnell wie er kommt, ist er auch wieder weg, der Reiche. So. Aber der Gottesfürchtige bleibt. Und ist sein Leben lang getragen, getrost. Denn im Endeffekt sitzt dieser Schreiber des Lieds da und preist Gott und sagt, oh du, mein Gott, du bist meine feste Burg, meine Sicherheit. Das hat der nicht. Kaum kommt jemand, der stärker und mächtiger ist, reißt du ihn vom Thron, aber ich bleibe fest in dir. Und wenn jemand dir wohlgesonnen ist, dann sei Gott dankbar. Ich glaube, Dorot und ich, wir wurden hauptsächlich von Nichtchristen finanziert. Das ist der Wahnsinn. Man müsste ja meinen, eigentlich ein Christ wird Missionar, Gott beruft den und sagt, jetzt geh ins Missionsfeld so, und diene. Und da müsste man meinen, dass Gott dann auch den Herzen der Christen aufmacht, um das zu finanzieren. Aber ich habe mit so vielen Pastoren schon geredet und Missionaren, denen ist nicht so. Das meiste Geld für die Mission Gottes kommt nicht von Christen. Würde jeder Christ weltweit, hat jemand mal ausgerechnet, nur in Amerika jeder Christ seinen Zehnten geben, dann hätte die Welt keinen Hunger mehr. Wahnsinn, oder? So ein, weißt du, ich habe so oft erlebt, so wie Gott einfach Herzen dreht und wendet und einfach Türen aufmacht, so ein, dass mir ein Atem geraubt hat. Zum Beispiel unsere erste Wohnung. So ein abgefragter Missionar. Ich sah auch noch nicht so hübsch und elegant aus wie jetzt und so gereift, sondern ich hatte Schlachhosen an und kaputte T-Shirts und war total dürre Hämpflinge, so und sah aus wie auf Drogen anscheinend noch so, ne? So total blass und eingefallene Wangen und Dorit sah natürlich viel besser aus, ist klar, aber so ein, ich habe auf Spenden gelebt, so und in der Zeit, wo wir uns die Wohnung gesucht haben, waren wir noch nicht verheiratet, da hatte ich ein halbes Jahr lang kein Geld bekommen. Ne? Kein Cent. Und trotzdem hat Gott gesorgt. Und so komme ich denn da hin und wir nehmen die Wohnung und die Frau steht da, gut geputzt und geschminkt und hergemacht, so ein, ne, halt, wie so sind die Immobilienmakler. Und wir gucken uns die Wohnung an und ja, was haben Sie denn für Sicherheiten? Und wie verdienen Sie denn Ihr Geld? Und ich so, na, ich bin Missionar. Ja, was heißt denn das, Missionar? Naja, ich hab Jesus kennengelernt, habe ihm mein Leben gegeben. Und er hat gesagt, ich habe einen Plan für dich. Und ich so, toll, dann möchte ich den gern machen. Na, dann arbeite 24 Stunden, 7 Tage die Woche für mich. So, und er hat gesagt, und wie wird das finanziert? So, Und ich so, naja, ich habe zu Gott damals gesagt, so, okay, dann gehe ich arbeiten nebenbei, um das alles zu bezahlen. Und Gott meinte aber so, nee, so, das machst du nicht, sondern du arbeitest da schon für mich, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, und das meine ich ernst. So, also bezahle ich für alles. So, und also vertraue ich meinem Gott so, und dass einfach jeden Tag Essen da ist. Ne? Und sie guckt mich nur an, und ich sehe nur, wie ihr Mund immer weiter aufgeht, so, und ihre Augen immer glasiger werden, und sie überhaupt nichts versteht von dem, was ich da sage. Und ich denke schon so, naja, war es wahrscheinlich so. Aber wenigstens habe ich ein bisschen von Jesus erzählt, ne? Und von dem lebendigen Gott. So, und sagt, das ist ja total interessant, das habe ich ja noch nie gehört. Sowas. Und dass das wirklich funktioniert, auch noch so ein Wahnsinn. Ja, wir haben den Mietvertrag bekommen. Total irrsinnig, so ein, ne? Wenn du dir sonst vorstellst, wenn du eine Wohnung holst, so, dann versuchst du dich ja so gut zu präsentieren wie möglich, so ein, und ich dachte einfach, scheiß drauf. Ich erzähle, wie es ist, und wenn das unsere Wohnung ist, dann wird Gott uns die geben, und das hat er. Und es war perfekt, weil nach unseren Flitterwochen, wo ich dann reinkam, haben mich unten die Kinder empfangen, als ich noch meine Taschen reintrage, und das war unsere erste Bibelstunde. Ne? Wo dann eine Jugendarbeit draus wurde, wo alle Kinder der Nachbarschaft, und zwar das ärmste Viertel in Leipzig, als Ghetto, so ein bei uns waren, wo wir dann extra einen Raum mieten mussten. Und Gott hat einfach Wege, und er macht einfach Leute blind oder sehend oder hart oder weich, so ein, und leitet uns auf gute Wege. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein neues Auto kriege. So ein. Und gerade am den Tag hatte ich so eine schlapprige Hose an und irgendwie in so ein viel zu weites Jackett. Ich sah ein bisschen aus wie Dave so, und dann tauche ich da auf so, und was haben sie für Sicherheiten? Ich erzähle ihm die gleiche Geschichte. Ne? Und denkst du, das geht eh eine Hose so, wird nicht. Ne? So ein, na, und der guckt dann seinem Rechner und macht Tippel, Tappel, Tippel und sagt so, ach, wissen Sie was, ich mag's, das machen wir. Ich vertraue ihnen. So ein Hammer! So, preist den Herrn. Ja. Mir hätte der Türke für 1200 Euro kein Auto auf Kredit gegeben. So, ne? So ein. Im Endeffekt, was ich durch Daniel lerne, ist einfach so ein, ich mache mir viel zu viel Kopf in dieser Welt hier. Weil ich vergesse, wer wirklich hier der Richter ist und der Herr und der König. Wer hier wirklich entscheidet und die Wege bahnt. Ich meine, wir gucken Fernsehen und wir hören und sehen die Menschen und die Entwicklung der Kirche auch und sind schockiert und denken, alles geht einen Bach runter, aber was man halt schnell vergisst in dem Ganzen, ist halt, dass Gott trotzdem alles kontrolliert. Und diese 70 Jahre Gefangenschaft in der Welt gehören genauso dazu wie die Jahre, die danach kommen, die wir schon gesehen haben, wo Gott zur Freiheit ruft und die Jerusalem wieder aufbaut in seinem Tempel, in seinem Gottesdienst. Ne? Und auch das wird uns erwarten. Von daher, der Typ hat Angst um seinen Kopf, um mal wieder zurückzukommen. Aber ist egal, Gott macht, was er will. Vers 11. Da antwortete der Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte. Und auch das ist interessant, weil Daniel schreibt hier das Ding, das Buch. Und Daniel nennt nicht seinen neuen Namen. Die vier stehen zu Jahwe. So, und du wirst doch nie sehen, dass du diesen Gott irgendeine Bedeutung gibt. So, und für ihn bleibt Gott sein Richter. So, Vers 12. Versuch es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Also Veganer. Ich denke, der Vers wird doch bestimmt von vielen veganischen Christen genommen. Gucke hier, so, und die sehen danach noch besser aus als die anderen, die Fleisch essen. Ne? So, aber das ist absoluter Quatsch, weil Gott zwingt sein Volk, Fleisch zu essen. Zum Passa zum Beispiel. Du frisst das ganze Lamm auf. Ne? So, es gehört einfach dazu. So, und es ist gut. Und wir können da dankbar sein, glücklich sein, dass Gott so viele Geschmäcker gegeben hat. Sonst hätte uns nur eine Geschmacksknospe gegeben. Essen. Ja, ist essbar. Und ist nicht essbar. So, ne? Und wir können dankbar sein, weil Gott eine Vielfalt gegeben hat. Du kannst mixen und mischen. Du kannst, wer das Essen nicht genießen kann und dankbar ist für das, wie Gott auch als Künstler, der in meinen Augen ist, was er da einfach schafft, um uns glücklich zu machen und zu zeigen, wie groß er ist. Und wer das nicht genießen kann, ist ein armer Trottel in meinen Augen, wirklich. Weil es wunderbar, einfach zu sehen, selbst mit Essen, du hast nur 4 Zutaten und kannst so viele verschiedene Möglichkeiten machen. So ein Gott ist ein wahrer Held in meinen Augen. Allein schon fürs Essen. So ein, ne? Allein, dass er das Fleisch unterschiedlich macht, so dass es unterschiedlich schmeckt und so unterschiedliche Konsistenz hat. So ein, auch roh oder medium oder durch ganz anders ist. So ein, es ist einfach ein Gott, der es einfach liebt, uns zu verwöhnen. So ein, ne? Aber was jetzt habe ich auch Hunger. Was Daniel hier sagt, was Daniel, ich muss auch die anderen Namen, weil es ist nicht nur Daniel, was Daniel, Hanania, Misael, der hat immer miese Laune wahrscheinlich, und Asaja hier tun, ist ein Statement, ist, ich mache keinen Kompromiss und ich verzichte dafür. Ich verzichte für Gehorsam. Dann fresse ich halt nur noch Gemüse und trinke Wasser. Ist kein Diätplan hier, sondern es ist einfach ein Statement. Es ist ein Statement, wir werden jetzt hier nur von Körnern leben, so und von Gemüse, so und aber du wirst trotzdem sehen, dass wir kräftiger sind und schöner und reiner sind als die anderen. Wenn ich die Veganer hier sehe, die schon seit Jahren vegan leben, die sehen nicht gut aus in meinen Augen. Die sehen krank aus. So und die hatten noch keine, was fehlt da? Eisen, nee, Magnesium-Tabletten? Nee. Was muss man als Zusatz nehmen?
B12.
So ein, ne? Und trotzdem zieht es Gott durch, dass sie nach 3 Jahren pretty aussehen. Ne? Gott ist ihr B12. So ein, die machen hier ein Statement und sagen, du wirst schon sehen, so ein, unser Gehorsam wird Gott segnen. Und ich sag euch eins, das ist wichtiger denn je, auch gerade heute in dieser Zeit, dass wir gehorsam lernen, und das muss man lernen, das ist man nicht. Kein Mensch kommt gehorsam auf die Welt. Das siehst du an deinen Kindern. Die sind ungehorsam von Anfang an und wollen machen, was sie wollen. Und darauf bestehen die. Und Kinder zum Gehorsam zu erziehen, das ist harte Arbeit und kostet viel Kraft, auch viel Demut und viel Gnade und sehr viel Güte und Nerven. Ne? So ein, aber ich hoffe, dass meine Kinder, wenn sie erwachsen sind, Menschen, gute Menschen sind, gehorsam sind, einfach moralisch gute und richtige Menschen sind. Und ich bete vom ganzen Herzen, dass sie das in Gott sind. So ein, ne? Aber selbst wenn sie sich gegen Gott entscheiden, was passieren kann und ich nicht hoffe, und dagegen kämpfe ich mein Leben lang, so lang wie ich bin, so ein, aber selbst dann will ich, dass sie gut erzogene Menschen sind, die einfach respektvoll mit Autorität umgehen können und einfach demütig sind und gehorsam, so in dem, wo sie gehorsam sein müssen. So ein, die 4 Kumpels hier, die machen ein Statement und sagen, okay, Brüder, wir enthalten uns, wir machen es anders. Und da sind ja noch andere, eine ganze andere große Gruppe von vornehmen Juden, jüdischen jungen Männern, so, die auch miterzogen werden, aber die saufen den Wein und fressen das Essen und haben vergessen, dass sie mal einen anderen Gott dienten und hatten. Ne? So, nur 4, die sich auf Gottes Seite stellen. Nur 4. So ein. Und trotzdem reißen die 4 alles. So ein Gehorsam macht sich bezahlt. Versuch's 10 Tage mit uns. Wir essen Gemüse und trinken Wasser. Vers 13. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Das ist Gottvertrauen pur. Ich meine, die 4 sitzen da und Gott gibt es denen ins Herz, da bin ich mir sicher, so wie er uns Sachen ins Herz gibt und wir reden einfach und kriegen es gar nicht mit, dass es gar nicht von uns ist. Sondern eine Geistesgabe der Erkenntnis gerade oder der Weisheit. Irgendwas, was der Heilige Geist uns in den Kopf setzt und dann sagen muss, und das ist richtig und gut. Ja. Aber das, was er hier sagt, dass du, was die vier sagen, ist, wir lassen Gott beweisen, dass seine Ordnungen gut sind. Vers 14, da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen, da sah man, dass sie besser aussahen und wohlernährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Ja, Hammer. 10 Tage sind vorbei und die Jungs sind einfach ein Bommersche. Ne? So ein Gehorsam zahlt sich aus. Dann nahm der Ausseher, ja, 16. Dann nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und er gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern, und das ist wichtig, Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber, dem machte er Gott verständig in allen Gesichten und Träumen. Diese 4 Jungs, die stellen sich gegen das ganze System, die müssten damals 14 bis 17 Jahre alt sein, sagt meine Studienbibel. So ein noch nicht mehr richtig raus aus Pubertät, aber schon so eine Cajones. Ist der Wahnsinn. Ne? Wenn ich hier manchmal Jugendgruppen sehe, dann denke ich so, ach du Mai. Oder wenn ich schon 14- bis 17-jährige Christen kennengelernt habe, dann sind die halt so Larifari meistens so, ne? So voll in der Welt drin und so, wie die anderen Jungs halt, ganz normal. Ne? Noch nicht so on fire für Jesus. Ne? Aber die 4 Jungs hier, die rocken es, die sind einfach nur on fire für ihren Gott. Die haben jetzt schon Weisheit und Erkenntnis in den jungen Jahren und die stehen da und machen ein Statement vor der anderen Jugendgruppe, die da steht und ihnen zuguckt. Ne? So, und sagen wir nicht, nö. Und die ziehen das 3 Jahre durch. Nur Gemüse, Körner, heißt das übersetzt, Weizen und Wasser. Respekt. Und dann gucke ich mich an, ich bin nämlich auch in der Welt und ich bin auch vom Stamm Israel geistlich, aber trotzdem bin ich mit drinne, eingefroren in diesem Baum des Lebens, des Volkes Gottes. So ein, ne, und mich muss mich dann in den Schatten stellen, wie sehe ich denn in der Welt aus? Mache ich ein Statement und lebe ganz bewusst und intensiv und verzichte auch so, weil ich weiß, wer mein Gott ist und wer ich in der Welt bin? So ein, ne? Und es passiert vielen Christen, dass sie in der Welt höher gestellt werden, so einen besonderen Status, Einfluss haben, vielleicht Geld oder Macht oder in der Regierung sitzen oder sonst was, oder selbst in der Gemeinde einfach nur erhöht werden mit irgendwelchen Ämtern oder Posten. Und ich denke halt so, wie schwer ist es, und wie schwer ist es für mich so ein, also wirklich klar zu stehen. Und ich denke, die Zeiten werden schwerer für uns Christen. Da bin ich nicht der Einzige, der das denkt und das sieht. Und ich denke, wir werden an den Punkt kommen, wo auch wir dastehen und vereinzelte Christen hören und sehen, die sich abseits stellen und sagen, nee, wir können nicht, wir sind nicht so auf dem Weg. Ich kann nicht halb und halb ein Knecht sein von 2 Königen und 2 Herren. Muss treu sein einfach. So ein, wo auch jeder Einzelne, der hier in dem Raum sitzt, sich entscheiden wird dann, wenn es soweit ist. Von daher denke ich, Gott kann uns jetzt nur vorbereiten, aber wie wir uns alle entscheiden, ist eine ganz andere Sache dann, wenn wirklich Verfolgung kommt oder Druck. Ja. Wenn es wirklich heißt, so zu verzichten und nur noch Gemüse und Wasser zu fressen in der Welt. Und nicht mehr diesen leckeren Wein, der einen berauschend unterhält und diese fette Speise, die alle Sinne erweckt und uns richtig satt macht und uns lähmt, so dass wir da sitzen so ein, und uns zwingt zu schlafen. So ein, keine Ahnung, wie ich entscheiden werde. Ich hoffe, ich bin bis dahin vorbereitet, treu zu sein und gehorsam und zu sagen, ich weiß, wer mein Richter ist, mein Gott. Weil ich weiß, die Leute, die wirklich Jesus nachfolgen mit ganzem Herzen und einen Herrn dienen, und Gott vertrauen und treu sind in dem, was er will und sagt, so die wird Gott segnen. Egal, wer da über ihnen steht oder unter ihnen. So. Gott ist es, der uns Kenntnis gibt über die Dinge, die wir kennen müssen, Verständnis gibt über den Bereich, wo wir arbeiten und funktionieren müssen. Er ist es, der uns Weisheit gibt, auch Verständnis über die Schrift, über sein Wort. Und er ist es, der uns den Blick für die Zukunft gibt und prophetisch oder Gesichter gibt, der uns ins Herz legt, so ein, spricht da Segen aus und betet da für denjenigen, dass ich mit ihm bin, so ein, und die Situation regle. So ein, Gott kriegt die Ehre. Vers 18. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, 3 Jahre, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in für mich auch so ein Ding, nur ganz kurz, all die anderen haben sich bemüht und waren dem König gehorsam, Nebukadnezar. Haben sich untergeordnet, eingefügt, haben alles gelernt und gemacht und getan, waren perfekte Vorzeigemodelle einfach so von dem, was von ihm verlangt wurde. Aber im Endeffekt sind es 4 Außenseiter, die eigentlich genau das Gegenteil sind von den anderen, so sind die, die dem König am besten gefallen. Und das sehe ich auch in der Welt, so ein, ich bin in so viel Konfliktsituationen gekommen, so ein, mit Menschen oder Situationen. Aber wenn ich treu bin in Gott und ihn verkündige mit Wahrhaftigkeit und die Leute stoßen sich an Jesus, ja, aber trotzdem sind sie dir auch sehr, keine Ahnung, also selbst der größte Atheist als Chef, so wenn du ein Christ bist, der Gott nachfolgt und da Licht ist und da das Beste gibt, so der will dich nicht missen. So ein, wenn du deine Arbeit nimmst, um Jesus zu dienen und Jesus kriegt das Beste von uns, da ist der Chef einfach nur dankbar und zufrieden und dem ist dann egal, ob du da von Jesus quatscht oder sonst was, so, weil du machst einfach einen tollen Job, auf dich kann man sich verlassen, du bist treu und du bist der, der rausglänzt. Ne? So, und das ist in allen Bereichen so, und auch unter der Regierung. Paulus sagt so, tut ihr gute Werke und fallt ihr so auf, durch gute Werke tun. Und egal, ob die jetzt Jesus hassen oder nicht, die Regierung wird euch wertschätzen. Warum? Weil ihr ihr zu Hilfe seid. Weil ihr mitwirkt und weil ihr mithelft. Und ja, wir sind der Segen dieser Welt. Wir sind die, die rausgehen und überhaupt soziale Projekte machen, die Menschen helfen und sagen, es geht nicht nur um Geld und um Macht, sondern es geht um die Seelen. Und die Welt ist dankbar und froh, auch wenn sie uns knalllos denken, aber sie sind dankbar und froh, weil sie müssen dafür dann nicht bezahlen. Ne? So ein, und wir tun es mit einem Lächeln und voller Liebe und Freude. So ein, und das ist natürlich bescheuert für die Welt, so ein, aber super. Ne? So ein, wir sollen ein Zeugnis sein. Und wenn uns jemand flucht, sagt Paulus so ein, oder Jesus, ich glaube Paulus, wenn uns jemand flucht, dann sollen wir denjenigen segnen, so, weil wir dann so feurige Kohlen auf sein Haupt schütten. Da muss ich schämen einfach so, weil er einfach nichts findet, woran er sich wirklich an uns stoßen kann, so, ne? Und vielleicht gewinnt man so jemanden. Sogar den größten Feind kann man gewinnen. Ne? Und zurück, ich will es gar nicht so weit ausschweifen, wollte ich aber trotzdem. So, habe ich auch. Wir haben Vers 18? 20. Vers 20 schon? Das ist ja schade. Okay. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager. Ne, das waren von allen neidischen Ländern irgendwelche Typen, die irgendwelche Mittel benutzt haben, Orakel und dies und jenes und Om und Schalason und um irgendwie zu sagen, wofür die Götter sind und wofür nicht. Hier unten steht es ein bisschen besser. Traumdeuter und Wahrsager waren an den Höfen der heidnischen Könige tätig, um bei jeder politischen Entscheidung mit verschiedenen Methoden den Willen der Götter zu erfragen. Ne? So horoskopmäßig und Krams. So ein das ist heute genau das Gleiche. So ein, da ist kein Unterschied. Und selbst wenn es nur die Weisheit und diese menschliche Erkenntnis ist, die menschliche Philosophie oder menschliche Psychologie, wenn es halt das ist, was in unserem Kopf ist und was wir fassen und ergreifen können, und das reicht so ein. Wir Christen haben was, was die Welt nun mal nicht hat und nie finden wird, und das ragt zehnmal hinaus in der richtigen Situation. Und das ist, dass da oben jemand sitzt, der uns sagt, wie es wirklich ist. Und der ist nicht begrenzt oder beschränkt, sondern der ist, dem ist es egal, was Zukunft ist oder nicht, so und, oder Vergangenheit, so, und er sagt, und so ist es, und so ist es gut und richtig. Und das möchte ich auch sein. Ich möchte ein Mensch sein, zu dem Menschen kommen mit Fragen und Rat. Ob Christen oder nicht Christen, ist mir erstmal egal. So ein, und ich bin fähig, ihnen Rat und Weisheit zu geben, die wirklich von Gott kommt. Wo sie wirklich sehen und erkennen, wow, das stimmt. Danke. Ich möchte nicht jemand sein, der redet wie die, die Gott nicht haben. Unser Verstand ist gut und unser Verstand ist wunderbar. Aber unser Verstand ist wirklich Torheit und nichts wert. Wenn jemand mehr Verstand hat als der andere, dann ist er trotzdem ein Narr und ein Tor, weil er nichts weiß. So ein, weil ich meine Erinnerungen, meine Erfahrungen nicht in jede Situation von irgendeiner Person reinsetzen kann. So ein, ich kann zwar meine Erfahrungen nehmen und meine Weisheit, die ich im Laufe meines Lebens habe, so ein, und sie der Person geben als Stütze und Hilfe, so, aber das kann auch sein, dass es absolut in die Hose geht und genau das Gegenteil ist von dem, was die Person gerade braucht. Und das sehe ich in der Seelsorge. Ich weiß nicht, wie lange ich mit Jesus gehe, 17 Jahre vielleicht? Ach, was weiß ich, so ein lange genug, um schon oft genug Seelsorge gemacht zu haben. Und ich kann nur sagen, ich von meinem Verstand her hätte so viel schon kaputt gemacht und falschen und schlechten Rat gegeben, der zu Zerstörung oder zu Wunden geführt hätte, das ist unermesslich. Das ist so oft, dass ich vor Gott war und sage, was soll ich jetzt sagen? Und ich habe genau das Gegenteil gesagt von dem, was ich gesagt hätte, aus meiner Erfahrung her. Oder aus menschlicher Logik her. So ein, und es war aber, es hat die Wunde gestillt und geheilt. Es hat denjenigen zu Christus geführt und nicht weg. So, und es hat Feinde zu Freunde gemacht. Es hat jemanden von der Sünde weggeführt und geheiligt. So, dass er ganz neu angefangen hat und Feuer gefangen hat und Missionar wurde. So ein, mit meiner Weisheit und Erkenntnis, die ist da und die muss ich anwenden, aber im Umgang mit anderen muss ich wirklich vorsichtig sein, wie ich meine Erkenntnis einsetze und meine Erfahrungen anwende. So ein, weil wir sind keine Psychologen. Wir sind das Licht der Welt und wir sind die Boten Gottes, wir sind das Sprachrohr Gottes, wir sind Daniel, ein Prophet. Das lebendige Wort, das hier auf Erden läuft, so, und Gott redet durch uns. Und wir sind schuldig und wir haben uns verpflichtet dafür, als wir gesagt haben, wir wollen Jünger Jesus sein, dass wir weise sind und mit unseren Worten und vor Gott kommen und sagen, sag du, was ich sagen soll und wem ich sagen soll. Und wann ich zu schweigen habe. So. Das Problem ist, wer sich daran nicht hält und da hochmütig ist und nicht demütig, weil er denkt, er hat es begriffen, der wird fallen und der wird viele mit sich reißen. Und ich will nicht der Idiot sein, der im Endeffekt dann den Mühlstein um den Hals hat, weil irgendwelche schwachen Leute oder jungen Leute oder unwissende Leute ja, zur Sünde geführt hat. Oder auf Abwege. Und ihr habt es gleich geschafft. Ich sehe schon eure müden Augen. Esst mal ein bisschen mehr Gemüse und trinkt Wasser. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Kyros haben wir auch gesehen, den kennen wir von nicht Esther, sondern der andere Esra, ne? Den Gott in, zu dem Gott einen Brief schreibt durch den Propheten Jesaja, ne? Und den genau anspricht, 100 Jahre vorher: Hey Kyros, du wirst mein Volk da ziehen lassen und das Geld geben und alles, sonst knallert's. Ne? So ein, zwei große und mächtige Könige. Kyros für ein ganz neues Reich und Nebukadnezar für Babylon, so ein, und zwei Weltreiche, zwei Männer, die alle Macht haben, so mehr als es Hitler hatte oder mehr als es Napoleon hatte. So ein, wirklich Männer, die bestimmt nicht.
Doch, ich muss das lachen bei Hitler.
Ja, Hitler hatte nicht wirklich viel Macht, aber hier schon, ne? Ja, weltweit gesehen noch nicht. Naja, gut. Mir egal. So ein, ne, das waren Männer, die wirklich Macht hatten, so ein, und Einfluss. Riesenreiche aufgebaut haben, die die Jahrhunderte überstanden haben. So ein, und die gestorben sind und ihr Reich blieb bestehen. Und da kamen andere nach ihnen. So ein, und trotzdem hatte Gott die vollkommen in der Hand und hat sie benutzt und hat sie zum Glauben geführt. Obwohl sie eigentlich die Feinde waren, wurden sie doch zu Freunden Israels. So in gewissermaßen, in gewisser Weise. Von daher lasst uns ruhig sein und einfach die Zeichen der Zeit nehmen, als die, die sie sind, und lieber gehorsam lernen in dieser verrückten Welt, in dieser dunklen Welt. Lieber lernen, Licht zu sein, und sie lernen, dass man treu ist und was gehorsam heißt. Lieber lernen, gottesfürchtig zu werden und sich nicht zu fürchten, so zu lernen, Eier in die Hose zu kriegen und einzustehen für diesen Schöpfer, der alles geschaffen hat. Mehr den Schöpfer zu fürchten als die Schöpfung. So, und ich hoffe, dass Gott uns da echt gnädig ist und barmherzig, sodass wir bis zum Ende durchhalten und treu bleiben. Denn ich möchte glänzen, auch hier auf Erden schon, nach Jesus, und nicht so wie die anderen aufgehen und aufgebläht sein, sondern aber im Endeffekt nicht beachtet und nichts sagt. So, ja. Ihr seid erlöst. Lass uns beten. Herr, mach du uns wach und halte uns stark, weil wir sind alle müde mit der Zeit. So, und dann gib du uns Kraft und Energie. Und ja, gib du uns einen Hunger nach deinem Wort, nach diesem Weizen, nach diesen Samen, das uns doch zum Leuchten bringt und satt macht und alles hat, was wir brauchen. Ja, gib du uns deinen Geist, dieses Wasser, so ein, das vollkommen reicht, Herr, dein Wort und dein Geist, so ein, um uns fähig zu machen, in dieser Welt zu stehen, unseren Dienst zu tun. Und ja, du bist das, was wir brauchen. Und ich will nicht loslassen von deinem Wort, will nicht loslassen von deinem Namen, und ich will nicht zulassen, dass ich benutzt werde, um deinen Namen gering zu machen oder zu verschändeln, nur um gut auszusehen oder gut dazustehen, um den feinen Wein des Königs zu trinken und um das gute Mahl zu essen, den Reichtum der Unterhaltung zu genießen, den Namen und die Ehre zu kriegen. Ich will keinen neuen Namen, außer den, den du mir gibst im neuen Himmel. Und ich möchte zu dir stehen, auch wenn es für mich Verzicht bedeutet. Ja. Die Zeiten drehen sich und auch dein Volk dreht sich, und ich bitte dich, dass du jetzt in den letzten Tagen viele hinzufügst, die zum Glauben kommen und wachsen und reifen und einfach fest und stark werden in dir. Lernen, dass Gehorsam kostbar ist und dass dir zu gehören der größte Segen ist. Ich bitte dich auch um Segen für unsere Regierung weltweit, dass du weiter deine Gnade dort reingibst, sodass die Menschen nicht umsonst hinvegetieren und sterben müssen wegen Geld und Macht und Korruption. Und ja, bitte gieße deinen Namen aus, sodass viele Rettung finden und Trost auch in schweren Zeiten. Dass viele satt werden, auch wenn Dürre ist und Hunger. Dass viele gesättigt werden, auch wenn es kein Wasser gibt. Ja, führe du zu der Quelle, wo Leben ist. Ja, und benutze uns auch dafür. Ich will nicht faul in meiner Ecke sitzen in meinem Leben und umsonst gelebt haben hier. Dann im Endeffekt als fetter Jünger dastehen und nichts haben. Ja. Aber ich bin müde. Und oft gefangen in dieser Welt und in diesem Alltag. Ich weiß aus eigener Kraft oft nicht, wie ich es anders machen könnte oder wie ich es anders zeigen könnte. Und von daher bitte ergänzt du uns, was uns fehlt. Und ja, wir wollen dir treu sein, so gut wie es geht. Und dir Ehre geben. Ich danke dir für solche Vorbilder wie die vier, die einfach zur Masse einen Rücken kehren und einfach dir sich dir zuwenden, obwohl niemand dich anguckt in der Zeit. Und jeder deinen Namen versucht auszulöschen. Und doch machst du deinen Namen später noch größer, als er vorher war in dieser ganzen Region von Babylon. Ja, du bist unser Gott. Du bist unser Richter. Und unser Herr. Danke dir. Amen.